Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung des Tübinger Campusfunks Radio Micro Europa. Hier auf der Wüstenwelle 96.6. Am Mikrofon Anne-Sophie Pech. Heutzutage ist Social Media ein alltägliches Thema, um das wir nicht herumkommen. Jeder von uns weiß, wie viel uns Instagram und Co. beeinflussen. Und sei es nur, dass wir uns zum Beispiel den limitierten Pulli der Lieblingsinfluencerin gekauft haben. Besonders bei jungen Erwachsenen kann sich Social Media stark auf die Psyche auswirken und auf das Alltagsleben abfärben, mit positiven und negativen Folgen. Der Podcast Neuronales Wirrwarr der Medienwissenschaftsstudentin Theresa Rasch befasst sich mit der Frage, wie sich die sozialen Medien auf die Psyche von jungen Erwachsenen auswirken können. Wir hören die Fortsetzung der Podcast-Reihe in zwei Hörstücken zum Thema Social Media und welche Wirkung es auf die Psyche junger Erwachsener hat, heute mit den Folgen Social Media als Beruf, ein Interview mit Content-Creatorin Luisa Domhan und Fluch, Segen und Sucht. Wie beeinflusst Social Media die Psyche von männlichen Nutzern? Besonders Heranwachsende und junge Erwachsene benutzen Social Media Plattformen täglich. Je mehr Zeit man auf Instagram und Co. verbringt, desto mehr kann die Psyche davon beeinflusst werden. Das kann dann ganz unterschiedlich unsere alltäglichen Entscheidungen prägen. Wenn Fitness-InfluencerInnen zum Beispiel nur ihre Erfolge teilen, kann man umso mehr unter Druck gesetzt werden, genauso viel Sport machen zu müssen. Hier gibt es mitunter Unterschiede bei männlichen und weiblichen Nutzern. Es folgt Fluch, Segen und Sucht. Wie beeinflusst Social Media die Psyche von männlichen Nutzern? In dieser Episode spricht Theresa Rasch mit 4 Nutzern darüber, wie sich die Nutzung von Social Media in ihrem Alltagsleben widerspiegelt.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu deinem Mental Health Podcast Neuronales Wirrwarr. In insgesamt 4 Episoden dreht sich alles um Social Media und Mental Health. Du kennst doch bestimmt das Gefühl, dadurch, dass man so viel Zeit auf Social Media verbringt, dass man sich davon dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch in seinem Alltagsleben beeinflusst fühlt. Oft denkt man dann nur an das Negative. Aber wie genau werden wir denn beeinflusst und kann man Social Media auch zu seinem Gunsten nutzen? Hast du jetzt Lust auf mehr? Dann bleib dran! In der letzten Folge haben wir über die Perspektive von weiblichen Social-Media-Nutzerinnen gesprochen. Heute geht es um den Einfluss von Social Media auf die Psyche bei männlichen Nutzern. Fest steht, dass sich Nutzerinnen meistens mehr psychisch beeinflusst fühlen als Nutzer. Das merkt man ja auch ganz klar an den Erfahrungen der 4 Nutzer, die ich für die heutige Episode interviewt habe. Und zwar sind das der 23-jährige Computational Science and Engineering Student Leonard Döring.
Hi!
Der 21-jährige Ricardo, Biologiestudent.
Hallo.
Der 22-jährige Kunstgeschichte-Student Wieland Lemmertz.
Hallo.
Und Claudio Sena Graf, 28, Pharmaceutical Sciences and Technologies Student.
Hi.
Bei der Frage, welche Gedanken beim Thema zuerst aufkommen, waren die Antworten relativ unterschiedlich, aber positive und negative Effekte waren gleich rauszuhören. Leonard hat gemischte Gefühle bei diesem Thema.
Ich finde, gerade bei Social Media denke ich immer als erstes irgendwie an so einen Vergleich. Also bei Social Media, finde ich, vergleicht man sich immer extrem stark mit anderen Leuten. Aber man muss auch sagen, es gibt auch positive Seiten. Also ich halte zum Beispiel auch sehr, sehr gut Kontakt mit Leuten, die ich vielleicht schon länger nicht gesehen habe, aus der Schulzeit oder was auch immer. Das ist wiederum ganz cool.
Bei Ricardo ist es ähnlich.
Zu Social Media, das Erste, was mir einfallen würde, wäre entweder Zeitverschwendung oder Inspiration.
Auch Wieland hat gleichzeitig positive und negative Gefühle, wenn es um das Thema geht.
Ich würde so sagen, Fluch, Segen und Sucht.
Claudio dagegen denkt zuerst an die inhaltlichen Aspekte.
Influencer, Kontakte und Freunde.
Alle 4 Nutzer sind viel in den sozialen Medien unterwegs. Der 23-jährige Leonard versucht bereits, seine Zeit auf Social Media zu reduzieren.
Ich versuche immer so ein bisschen meinen Konsum zu tracken. Ich gerade auf Instagram bin ich relativ aktiv. Facebook benutze ich an sich gar nicht mehr. Ich habe sogar so eine App-Block-App, die dich im Prinzip wirklich daran hindern kann, die App zu benutzen. Nur irgendwie funktioniert nicht so hundertprozentig und ich muss die mal aktiv starten jedes Mal, wenn ich mein Handy anmache.
Auf die Frage, ob sich auch Biologiestudent Ricardo bereits Gedanken über seinen Konsum gemacht hat, war die Antwort eindeutig.
Tatsächlich habe ich das vor kurzem eingestellt, bei Instagram zum Beispiel, dass ich einen Zeitlimit für eine Stunde gestellt habe. Obwohl eine Stunde eigentlich immer noch viel zu viel ist, finde ich, dass ich jetzt viel weniger Zeit drauf verbringe, dafür aber mehr auf die Qualität meines Inhalts achte. Was ich auf jeden Fall noch bemerkt habe, ist, dass ich manchmal, auch als ich nur 20 Minuten auf Instagram verbracht habe, mich so gefühlt habe, als ob ich schon 2 oder 3 Stunden vor dem Bildschirm gesessen habe. Das hat sich natürlich auch darauf ausgewirkt, dass ich nicht schnell einschlafen konnte oder mich dann nicht so schnell auf irgendwas Wichtiges konzentrieren konnte. Ich habe meine Bildschirmzeit auf jeden Fall schon stark verringert. Ich merke schon, dass es sehr große Vorteile hat. Ich denke aber, dass ich die trotzdem noch weiter verringern kann und dann, wenn ich schon auf Instagram bin, dass ich dann nur gezielt auf irgendwelche Themen oder Ideen zugreife.
Kunstgeschichte-Student Wieland merkt auch, dass je mehr Zeit er auf Social Media verbringt, desto ausgelaugter fühlt er sich hinterher.
Also ich fühle mich meistens echt so einfach nur, dass ich so die letzten Stunden, die ich drauf war, halt echt einfach die Zeit nur verschwendet habe, weil so viel Neues oder so, habe ich gefühlt nichts gelernt und durch diesen Algorithmus halt wird halt auch gefühlt fast immer dasselbe irgendwie einen angezeigt, so vor allem so auf so Instagram oder so, und deswegen denke ich mir immer jedes Mal so, boah, unnötige Zeitverschwendung, ich hätte jetzt was anderes machen können. Also ich hatte schon teilweise echt mir dann so selber so Limits gesetzt, wo dann irgendwie nach Stunde oder zwei dann eben diese Benachrichtigung kommt, aber da drückt man einmal kurz drauf und dann kannst du halt da so lang drauf bleiben, wie du willst. Und meine Bildschirmzeit, die schwankt sehr, also sie ist sehr unterschiedlich. Und wenn ich halt echt nur die sozialen Medien da nehme, dann kann das halt schon zwischen 2 und 4, 5 Stunden mal sein am Tag. Und das ist halt schon echt arg.
Laut einer Gym-Studie von 2018, also Jugendinformation Medien, verbringen Jugendliche nach eigenen Angaben täglich fast 3,5 Stunden im Internet. Und bei Ihnen und den Erwachsenen steigt die tägliche Nutzungsdauer stetig an. Und was klar ist, dass sich diese Tendenz in der Corona-Pandemie nur noch mehr verstärkt hat. Der 28-jährige Claudio hatte in den letzten 2 Jahren oft das Gefühl, dass ihn die tägliche Social-Media-Nutzung stark belastet.
Also, ja, ich zum Beispiel gerade in der Corona-Zeit, wenn man jetzt gerade nicht viel erledigen konnte oder machen konnte, und man sich praktisch aktiv dann mit Social Media irgendwie abgelenkt hat und sich dann auch mit anderen vergleicht, was die gerade machen oder leben. Also bei mir war es zum Beispiel in der Corona-Zeit so, dass man, naja, es waren jetzt 2 Jahre meiner Jugend, also ich bin jetzt 28, und es fühlte sich so ein bisschen verschwendete Zeit an, weil man in der Zeit eben so ein bisschen stagniert ist. Und ich glaube, dann zu sehen, wie andere die Zeit erleben oder sich damit zu vergleichen, ja, da können schon negative Gedanken aufkommen. Gerade Reisen zum Beispiel. Oder ja, generell so Aktivitäten, die man nicht nachgehen konnte, jetzt im Lockdown oder so.
Auch der 23-jährige Leonard kennt das Gefühl, wenn man sich auf Social Media vergleicht, zu gut.
Ich finde, das ist einfach, also das beste Beispiel ist wahrscheinlich im Studium, wenn man noch Klausuren schreiben muss und andere sind schon fertig und sind irgendwo im Urlaub. Und das ist immer wahnsinnig anstrengend, finde ich. Also es gibt einem einfach nur negative Gefühle. Man sitzt da und denkt sich so, oh, ich habe überhaupt keine Lust, jetzt weiterzulernen. Und alle anderen sind gerade am Strand und haben irgendwie Urlaub. Ich finde, das ist die eine Sache. Und das andere ist natürlich einfach eine sehr starke Selbstdarstellung. Also man kennt zum Beispiel gute Freunde, man weiß, wie es denen geht. Man weiß, was die so machen. Und genauso wie man selber posten die natürlich die schönen Sachen und lassen häufig gar nicht das, was vielleicht gerade nicht so gut läuft, wie es ihnen vielleicht gerade wirklich geht, nicht raus. Und da merkt man dann relativ schnell, okay, man vergleicht sich immer nur mit den guten Seiten von anderen Leuten, obwohl man natürlich genau weiß, dass die auch mal Probleme haben und es denen mal nicht so gut geht. Weil das ist ja gerade, glaube ich, für Kinder, für mich ist das nicht so schlimm, weil ich den Leuten einfach nicht folge. Also ich folge nicht so irgendwelchen Celebrities oder so. Aber ich glaube, gerade für jüngere Leute ist das oft ein Problem, weil das sind ja irgendwie Role Models für die. Die schauen vielleicht zu denen auf und denken dann, okay, es muss so sein. Beispiel dafür sind natürlich auch Schönheitsideale und einfach solche Werte, die dadurch vermittelt werden, die, glaube ich, bei Kindern und Jugendlichen sehr falsch ankommen können.
Wieland findet, dass sowohl Nutzer und Nutzerinnen beide sehr stark von den perfekten Inhalten auf Social Media beeinflusst werden.
Ja, klar. Also ich denke, dass das vor allem bei den Weiblichen schlimmer ist, dieser ganze Vergleich, vor allem halt, was so das Äußerliche angeht. Aber ich denke, dass das jetzt auch bei den Jungs auch viel krasser wurde, auch vor allem in den letzten Jahren, halt vor allem mit diesem ganzen Aufkommen von den ganzen Fitness-Influencern und alles. Und ja, da vergleicht man sich natürlich schon so, dass man so mega durchtrainiert sein muss und alles und so. Teilweise mache ich deswegen auch mehr Sport, so wie im alltäglichen Leben ja auch. Zeigt sich jeder halt nur von seiner besten Seite und das geht halt über die sozialen Medien halt natürlich am besten, weil man sich halt eben da nur so präsentiert, wie man auch gesehen werden will. Und das, da würde ich mich selber natürlich auch mit einschließen. Ich zeige mich ja da auch nur von meiner besseren Seite.
Der 21-jährige Ricardo dagegen vermeidet gezielt Social-Media-Profile, die ihn unter Druck setzen könnten.
Ich versuche mich von solchen Seiten eigentlich fernzuhalten, da ich mir lieber selber meine Meinung drüber bilde, ob ich gerade gut Fortschritt mache oder nicht. Und ich finde, wenn man in sich selbst eher hineingeht, anstatt auf soziale Medien zuzugreifen, kann man auf entweder genauso gute oder bessere Antworten kommen.
Aber wie genau beeinflusst denn Social Media jetzt unsere vier Nutzer im Alltag? Bei Claudio ist es vor allem das Schlafverhalten, was leidet.
Ja, also ich denke generell nicht nur wegen Social Media, aber ich denke, wenn man den ganzen Tag dann daheim sitzt und dann im Bett liegt abends, dann wenn man noch am Handy versucht, irgendwie auf Instagram nochmal alles abzudaten, dann ja, liegt man länger am Handy, als man will, denke ich. Zumindest war es bei mir so.
Tatsächlich ist es so, dass Schlaf und psychische Gesundheit sehr stark miteinander verbunden sind. Und eben abendliche und nächtliche Mediennutzung das natürlich stark beeinflussen können und den Schlaf erschweren. Und das kann eben auch gesundheitliche Risiken haben, wenn das sehr lange fortgesetzt wird. Außerdem kann natürlich das Gefühl von FOMO, wie bei den Nutzerinnen auch, also Fear of Missing Out, bei ständiger Handynutzung nur bestärkt werden. Dieses Gefühl von FOMO sieht Leo zwar negativ, aber sieht darin auch positive Seiten.
Absolut, ja, absolut. Ich glaube, Social Media ist eine der prädestiniertesten Plattformen, um irgendwie FOMO auszulösen. Also das auf jeden Fall. Andererseits finde ich, ist es halt auch irgendwie so ein bisschen ein Training. Also man lernt dadurch auch das Ganze so ein bisschen, ja, vielleicht abzulegen oder ein bisschen resilienter dagegen zu werden, dass man halt sagt, okay, ja, man kann nun mal nicht überall dabei sein und auf allen Hochzeiten tanzen. Es ist vielleicht auch einfach was die aktuelle Generation einfach stärker lernen muss und einfach dadurch auch lernt. Es ist halt, ich glaube, das Krasseste, was mal so war oder so, ist halt, dass irgendwie ein sehr, sehr guter Freund, zwei sehr, sehr gute Freunde sich halt treffen und man selber dann vielleicht nicht dabei war. Aber ich meine, das ist inzwischen halt auch einfach der Tatsache geschuldet, dass man halt irgendwie über die ganze Welt verstreut wohnt und keine Ahnung, da ist es halt unmöglich, dass man irgendwie überall dabei ist und das Gefühl, so richtig ausgeschlossen zu werden irgendwo, hatte ich jetzt nicht.
Auch Wieland findet, dass man mit der Zeit lernt, mit diesem Gefühl umzugehen.
Ja, also bei mir kam schon selber sehr oft vor, dass ich mal auch monatelang gar kein Handy hatte und da hat dann halt schon FOMO, also halt so diese Angst, irgendwas zu verpassen, hatte halt schon teilweise dann ein bisschen gekickt. Aber man lernt da dann schon mit der Zeit dann echt, also je länger man kein Handy hatte, desto mehr habe ich dann gemerkt oder habe ich dann gelernt, halt andersweitig mit den eigenen Kontakten irgendwie, dann mit den eigenen Freunden andersweitig irgendwie Verbindungen zu knüpfen. Aber da war auf jeden Fall trotzdem immer diese Angst, irgendwas zu verpassen.
Für den 23-jährigen Leonard ist definitiv der Suchtfaktor eine Komponente, die ihn im Alltagsleben beeinflusst.
Ich glaube grundsätzlich, auf jeden Fall hat Social Media selbst ja irgendwie einen starken Einfluss auf mein Alltagsleben. Einfach ist es so dieses stetige, man schaut aufs Handy, man geht irgendwie auf die App, obwohl man nach gar nichts sucht eigentlich. Ob ich jetzt irgendwas mitgenommen habe, was ich großartig gelernt habe. Ich glaube, das ist dann eher zum Beispiel gut YouTube, auch wieder eine Art von Social Media. Ich glaube tatsächlich 90% meiner Skills, die ich außerhalb vom Studium gelernt habe, habe ich über YouTube gelernt. Also, keine Ahnung, Programmierkenntnisse, Webdesign, Grafikdesign, alles über YouTube. Das ist schon cool. Also, wenn ich mir überlege, wie man das früher gelernt hätte, man hätte sich irgendwie ein Buch gekauft oder so. Ich glaube, dafür ändern sich heutzutage die ganzen Sachen viel zu schnell, als dass es mit Büchern noch gut funktionieren würde. Man hört ja oft, dass es irgendwie schlecht für den Schlaf sein soll, wenn man kurz vorher noch am Handy ist und dass es irgendwie alles nochmal so ein bisschen einen aufrüttelt quasi, bevor man schläft. Ich muss sagen, das Gefühl habe ich zwar nicht, aber ich merke auf jeden Fall, dass es mich länger wach hält, weil ich abends dann noch lange irgendwie mal am Handy bin und mir noch dies anschaue oder jenes und eigentlich überhaupt nicht weiß, warum. Es ist einfach, man guckt sich irgendwas an, weil man es angeboten bekommt und vorgeschlagen kriegt. Im Prinzip ist es überhaupt nichts, was man sich eigentlich anschauen möchte. Das finde ich schon echt nervig. Also ich habe tatsächlich, das ist immer mein Geheimtrick quasi für die Klausurenphase, ist es, ich schlafe immer mit Flugmodus, weil ich einfach nachts nicht genervt werden will. Und wenn ich morgens dann aufwache in der Klausurenphase, dann lasse ich mein Handy im Flugmodus. Und das ist so in etwa der übertriebenste Productivity-Boost wirklich, den man irgendwie haben kann. Also finde ich wirklich, hätte ich nie gedacht, dass es so heftig ist. Aber ja, das funktioniert tatsächlich immer ziemlich, ziemlich gut.
Für Pharmaceutical Science und Technology Student Claudio ist es ganz arg wichtig, wie man Social Media nutzt, also praktisch, was die Intention ist.
Also ich habe zum Beispiel mit Social Media angefangen, einfach um mit Freunden in Kontakt zu bleiben oder mit meiner Familie. Und dann später kam so dieses, oh, ich bin Fan von der und der Band, der folge ich auch und bleib da up to date. Und ich glaube, in den letzten Jahren war es dann immer so, dass viele sich von den Social Media distanziert haben, weil sie sich gerade wegen den negativen Gefühlen, man hat sich viel miteinander verglichen und einen gewissen Pessimismus auf sich selbst kreiert. Ja, ich glaube, anders kann man es nicht sagen.
Allerdings darf man natürlich auch nicht den positiven Teil vergessen, so wie Land.
Also was ich finde, was eine sehr gute Seite auch, weil man darf auf jeden Fall die guten Seiten natürlich nicht vergessen, weil es halt eben auch teilweise, wie ich gesagt habe, ein Segen sein kann. Zum Beispiel, was ich selber auch das Beste dran finde, ist, dass man halt mit Leuten halt in Kontakt bleibt. Vor allem halt jetzt nicht die Freunde, die man sonst auch alltäglich sieht, sondern halt so alte Bekannte, ob es in der Schule ist. Man bleibt halt mit Leuten in Kontakt, die man halt sonst nicht jeden Tag sehen würde, wie so die besten Freunde. Und das finde ich auf jeden Fall mega die Bereicherung.
Computational Science und Engineering-Student Leonard wird tagtäglich ebenfalls via Social Media motiviert, Neues auszuprobieren.
Gut, okay, das wäre wahrscheinlich auch wieder Social Media, aber anderes Social Media. Also da gibt es dann Internetseiten, ich weiß nicht, das eine heißt dribble.com, das schreibt man mit 3b, ist eine meiner Lieblingsseiten für Inspiration, weil da einfach Grafikdesigner ihre Arbeiten hochladen und da kann man sich richtig cool inspirieren lassen. Aber ich glaube zum Beispiel TikTok nutzen bestimmt auch viele für Inspiration. Da gibt es ja viele so hands-on und do-it-yourself.
Leonard hat ja gerade erwähnt, dass es vor allem auf TikTok viel Optionen gibt, sich inspirieren zu lassen. Und zu diesen Nutzern zählt Claudio auf jeden Fall dazu.
Ich denke gerade die Accounts, die ich folge, oder ja, gerade Sportler oder Künstler, zu denen ich aufsehe, ich glaube, die sind definitiv eine Inspiration oder vertreten eben Werte, denen man nachgeht. Und ja, ich denke schon, dass das definitiv eine Inspiration ist. Und ich meine, TikTok benutze ich zum Beispiel auch viel. Und da ist der Algorithmus bei mir mittlerweile auch schon so gut, dass er weiß, was ich mag. Und mir dann ähnliche Sachen vorschlägt, wo, also gerade zum Beispiel irgendwie so Holzwerken oder sowas. Und da, ja, schaue ich mir schon ein paar Ideen ab, muss ich sagen. Ideen für Projekte oder sowas, denen ich irgendwann mal nachgehen kann vielleicht.
Hate-Kommentare oder sogar Mobbing hat zum Glück niemand von den Vieren erlebt. Kunstgeschichtsstudent Wieland ist dieses Problem trotzdem nicht unbekannt.
Als ich selber persönlich nicht, aber natürlich kennt man sowas aus dem Bekannten- oder Freundeskreis, dass sowas leider zu oft vorkommt. Also das war dann meistens halt immer irgendwelche Beleidigungen irgendwie aufs Äußere oder aufs irgendwie Verhalten bezogen. Und halt natürlich irgendwelche Nachrichten oft von Fake-Accounts oder sowas kriegt man öfters mit, auch so aus dem Freundeskreis, dass da E-Mails erstellt werden und dann welche Beleidigungen und so grundlos gerichtet werden an diejenige Person.
Man kriegt ja selber immer ziemlich viel mit, wie viel Hate auf Social Media unterwegs ist. Und dagegen hat der 23-jährige Leonard aber eine ziemlich gute Idee.
Ich finde es auch immer lustig. Es wird immer darüber debattiert, ja, Meinungsfreiheit und Hassrede, wo ist da so die Grenze und so. Ich finde, das Einfachste, was man machen könnte, wäre einfach, dass man sich wirklich identitätsmäßig anmelden müsste, also Postident oder so, bei einer Social-Media-Plattform, und du musst immer mit Klarnamen drinstehen. Du würdest garantiert 90-99% der Hassrede schon mal reduzieren, weil die Leute einfach anonym unterwegs sind.
Wie bei den Nutzerinnen auch, habe ich den Vieren am Ende die Frage gestellt, ob sie denn auf Social Media komplett verzichten können. Die Antwort war aber relativ eindeutig, so zum Beispiel bei Claudio.
Das ist eine schwierige Frage. Also müsste ich mal ausprobieren, aber ich glaube, ich könnte damit klarkommen, aber mir würde definitiv was fehlen. Also ich denke schon, dass es ein Faktor ist im Leben, der vieles vereinfacht. Also gerade mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Gerade zum Beispiel mit meiner Familie, die im Ausland ist. Mit denen zu telefonieren ist immer ein bisschen schwierig, weil Zeitverschiebung, und dann kann man sich entspannt eine Nachricht schicken und ein paar Stunden später hast du eine Antwort oder sowas. Ich könnte darauf verzichten, aber ungern. Es wäre ein bisschen umständlicher alles.
Leonard denkt da ähnlich.
Ich glaube, die Antwort darauf ist insofern einfach, als dass es halt wirklich einfach eine Art von Sucht ist. Es ist ja letztendlich immer dieser kurze Dopaminschub, den du bekommst, wenn du die App aufrufst, wenn du irgendwelche Neuigkeiten bekommst. Und ich glaube, das ist einfach ein Riesenthema. Also ich bräuchte Instagram garantiert nicht, um zufrieden zu leben. Und ich glaube, Instagram ist bei mir wirklich so das größte Ding. Also da verbringe ich von allen Social-Media-Plattformen die meiste Zeit drauf. Und es ist einfach, man macht es halt nicht, man löscht es nicht oder man löscht seinen Account nicht, weil man halt einfach in der Hinsicht abhängig ist. Und das ist halt eigentlich traurig, ist wirklich traurig. Ich habe zum Beispiel das bei mir schon in meinem Homescreen auf der ganz hintersten Seite in irgendeinem Ordner, der heißt Do Not Use. Einfach, dass es möglichst unangenehm ist, da hinzukommen. Und vielleicht hat es auch ein bisschen geholfen, aber ich weiß nicht. Also ich glaube, das Schlauste wäre tatsächlich, es halt wirklich zu löschen und sich einfach komplett davon zu befreien. Aber es ist halt nicht so einfach, so wie wenn man versucht, mit dem Rauchen aufzuhören oder was weiß ich was.
Wieland würde tatsächlich gerne auf Social Media verzichten, sieht hierbei aber ein großes Problem.
Also ich selber denke, ich würde auch persönlich gerne ohne Leben, aber ich denke halt, dass das in unserer Gesellschaft so leider nicht möglich ist, halt dadurch, dass man halt auch darauf angewiesen ist, weil man dann halt eben Außenseiter ist, wenn man es eben nicht hat, weil die Mehrheit in unserem Alter hat es ja eben, und deswegen denke ich, dass das halt echt so, also es ist möglich, aber ich glaube, das wird halt, da muss man halt, die ganze Gesellschaft halt muss da an einen Strang ziehen, und wenn du halt es eben als alleinige Person machst, dann bist du halt echt dann vielen Seiten dann ausgegrenzt.
Klar, Wieland hat natürlich damit recht, dass man menschlichen Kontakt braucht, der nicht nur mit Social Media verbunden ist. Denn soziale Netzwerke können einfach niemals echten menschlichen Kontakt ersetzen. Denn wir sind angewiesen auf Umarmungen und Berührungen zum Beispiel. Oder auch Blicke, gemeinsames Lachen und so weiter. Das alles stärkt nämlich unsere Psyche. Und klar ist aber auch, dass Social Media es erleichtert, diese Beziehungen zu pflegen oder teilweise sogar komplett herzustellen. Und große Distanzen, lange Zeiträume sind dann einfach kein Problem mehr. Und das ist ganz wichtig zu beachten. Das war's dann auch schon für die heutige Folge. Ich finde es immer super interessant, was man alles so erfahren kann durch verschiedene Erfahrungen, weil einfach jeder auch komplett andere Erfahrungen hat mit Social Media.
Da sieht man mal, wie unterschiedlich uns Social Media beeinflussen kann. Und wie schwierig es sein kann, komplett darauf zu verzichten. Auch wenn man weiß, dass es einem nicht immer gut tut. Ihr hört den Tübinger Campusfunk, Radio Mikro Europa, auf der Wüstenwelle 96.6. Heute zur Podcast-Reihe Neuronales Wirrwarr von Theresa Rasch. Als nächstes hören wir einen Song, der vom Jungsein handelt und dazu einlädt, einmal in sich hineinzuhorchen und möglicherweise nostalgisch auf das Jungsein zu blicken. Hier kommt So Young von Portugal the Man.
Just fine without breaking. Down, man, that's so young.
Das war So Young von Portugal The Man, hier auf der Wüstenwelle, Radio Mikro Europa, mit dem Tübinger Campusfunk. Wie nutzt ihr Social Media? Ein Großteil von uns ist häufig Nutzer oder Nutzerin und passiv auf Instagram und Co. unterwegs. InfluencerInnen und Content CreatorInnen stehen jedoch viel im Rampenlicht und ihre Auftritte wirken meist perfekt. Vor allem, wenn nur Erfolge geteilt werden. Doch wie perfekt ist dieser Job denn wirklich? In der Episode Social Media als Beruf, Interview mit Content-Creatorin Luisa Domhan, spricht Theresa Rasch mit Yogalehrerin Luisa Domhan darüber, wie es ist, auf der anderen Seite des Bildschirms zu stehen und ob wirklich alles immer so makellos ist, wie es scheint.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu deinem Mental Health Podcast Neuronales Wirrwarr. In insgesamt 4 Episoden dreht sich alles um Social Media und Mental Health. Du kennst doch bestimmt das Gefühl, dadurch, dass man so viel Zeit auf Social Media verbringt, dass man sich davon dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch in seinem Alltagsleben beeinflusst fühlt. Oft denkt man dann nur an das Negative. Aber wie genau werden wir denn beeinflusst und kann man Social Media auch zu seinem Gunsten nutzen? Hast du jetzt Lust auf mehr? Dann bleib dran! In dieser Folge dreht sich alles um das Thema Social Media und Mental Health aus der Perspektive einer Content-Creatorin. Wie genau fühlt man sich denn beim Thema Social Media, wenn man es als Beruf jeden Tag ausübt? Ist wirklich alles immer so perfekt und einfach, wie es scheint? Heute spreche ich mit Luisa Domhan, Content-Creatorin und Yoga-Lehrerin, und wir sprechen darüber, wie sich Social Media als Beruf auf ihre mentale Gesundheit auswirkt. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo zusammen, heute rede ich mit Luisa Domhan und Luisa ist 28 Jahre alt und unterrichtet seit 2020 traumasensibles Yoga im Stuttgarter Yoga-Studio Fuß über Kopf. Und Luisa, du bist auch Content-Creatorin mit Yoga mit Luisa auf Instagram und auch noch Podcasterin von dem Podcast Yoga Home. Hallo erstmal, schön, dass du da bist.
Hallo Theresa, ich freue mich auch hier zu sein, vielen Dank.
So, heute reden wir ja über das Thema Social Media und mentale Gesundheit. Und das ist ja ein Thema, was uns alle betrifft, sowohl NutzerInnen als auch Content-Creatorinnen. Fühlst du dich da auch manchmal unter Druck gesetzt, ständig guten Content liefern zu müssen?
Große Frage, Theresa. Sehr große Frage. Ich hol mal ein bisschen aus. Als ich angefangen habe, Instagram zu machen, hatte ich keinen Plan, auf was ich mich da einlasse. Und ich habe aber gemerkt, dass das, was ich da mache, irgendwie auch ganz gut ankam. Also dass die Texte, die ich geschrieben habe und was ich so geteilt habe. Und dann hatte ich eine Phase, wo ich irgendwie dachte, ich nutze jetzt Instagram mal ein bisschen professioneller. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber so ein bisschen, ich gebe mir mal ein bisschen mehr Mühe, so vielleicht. Und dann habe ich aber gemerkt, dass in mir auch mein Ego sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hat. Und ich habe dann gemerkt, dass ich auch, wie du es schon gesagt hast, in so ein bisschen so einen Leistungsdruck gekommen bin, dass ich dachte, ich muss irgendwie noch bessere Sachen abliefern, noch mehr machen. Und dann gab es noch so, gibt es ja so Mythen, die da im Internet rumfliegen mit Algorithmen, die man bedienen muss, dass man gesehen bleibt. Und ich habe dann auch eine Phase gehabt, da bevor ich mich dann mit diesem Algorithmus und mit dieser Instagram-Sache so ein bisschen mehr beschäftigt habe, gemerkt habe, so hey, irgendwie sieht niemand meine Beiträge mehr. Ich hatte irgendwie auf von 200 Likes, ja, wenn man jetzt davon reden will, auf einmal so 40, 30. Ich dachte so, hey, was ist passiert? Ich mache genau dasselbe und eigentlich ja, hat sich halt nichts verändert. Und ich habe gesehen, Follower gehen und es kommen sehr wenige dazu. Und dann habe ich schon gedacht, so okay, irgendwas, was läuft hier gerade ab? Was geht hier ab irgendwie?
Luisa hat ja gerade erwähnt, dass ab dem Zeitpunkt, wo sie Social Media professionell genutzt hat, auf einmal der Performance-Druck immens war. Und so geht es tatsächlich nicht nur ihr. Im Rahmen einer Reportage zum Thema Jonas Ems, GNU, Le Floyd, macht Social Media krank, produziert von Funk und veröffentlicht auf dem Kanal strg-f auf YouTube, haben mehrere Influencerinnen und Content-Creatorinnen die Gefahr eines Burnouts thematisiert. Und manche von ihnen tragen bis heute noch Schäden davon, zum Beispiel durch Panikattacken. Auch für Luisa war der Druck des schier endlosen Verbesserns und Vergleichens mit anderen Accounts mental belastend.
Und du hast ja gerade gesagt, dass es vor allem früher so war. Ist es jetzt immer noch so oder wie hat sich das so gewandelt?
Ja, ist auch eine sehr spannende Frage. Also ich habe mich komplett verabschiedet, mich zu vergleichen auf Social Media. Es war nicht so ein einfacher Weg. Und manchmal kommen auch so Gedanken wieder, aber dann erkenne ich sie und kann sie so ein bisschen reflektieren auch und dann beiseite schieben. Es ist heute anders. Ich mache mein Ding und ich mache das so, wie ich das mache. Und habe mir natürlich auch Tipps geholt, wie man diese Plattform bedient, dass es Sinn ergibt, auch im Sinn davon, dass mein Bereich wächst so und dass ich, wie ich Sachen beschreibe, wie ich sie poste und so weiter. Ja. Es ist, finde ich, schon Sinn, da ein bisschen eine Strategie, wenn man das so haben will, so sagen möchte, dahinter zu haben. Aber trotzdem höre ich nicht auf, ich zu sein und authentisch mein Ding da zu machen. Und seitdem ich da so ein Selbstbewusstsein auch aufgebaut habe, konnte ich es loslassen. Und da bin ich echt voll dankbar, weil ich jetzt so mein Ding mache und ich freue mich an der Arbeit, die ich da mache. Und da kommen wir wahrscheinlich auch mal nachher noch dazu, wie es auch mal gut ist, eine Pause davon zu machen, sich auch Abstand zu nehmen und da einfach einen gesunden Rhythmus zu finden. Und das hat aber ein bisschen gebraucht, ja.
Okay, und du hast ja gerade schon von so einer Strategie gesprochen. Weshalb hast du dich eigentlich entschieden, Content-Creatorin zu werden? Weil du hast ja davor schon dich sehr viel mit Yoga beschäftigt und wahrscheinlich auch unterrichtet.
Ja. Also ich unterrichte seit 2017 und seit letztem Jahr bin ich selbstständig mit einem eigenen Yoga-Studio, wie du schon gesagt hast, genau das Fuß über Kopf. Und ich habe gemerkt, dass es total Sinn macht, wenn man selbstständig ist, seine eigenen Sachen auch zu bewerben. Und es geht ja auch viel um Mehrwert, finde ich. Also Mehrwert ist auch so ein schwieriges Wort, finde ich. Aber ich gebe gerne und ich merke auch über den Podcast, den ich auch mache, dass diese Sachen, die ich da einspreche, die Yoga-Sequenz, Meditation, Interviews, Infofolgen, was weiß ich, dass die ja sonst, wie sollen denn die Leute darauf aufmerksam werden, was ich da so mache? Und dann dachte ich mir so, ach cool, ich probiere das einfach mal aus mit Social Media und ich habe da was gefunden, was mir Spaß macht. Am Anfang fand ich es furchtbar. Ich fand es wirklich furchtbar. Ich fand es furchtbar, in so eine Kamera reinzureden. Und irgendwie dachte ich mir so, das kann ich doch nicht. Und war da so voll, oh Gott, oh nee, das kann ich nicht. Und
okay.
Mit so ganz kleinen Schritten konnte ich auch so Glaubenssätze wie, ich kann das nicht oder das machen andere viel besser als ich, so ganz langsam umändern und umwandeln.
Ja, klar. Und das heißt, am Anfang hast du eher ein bisschen negativ über Social Media gemacht und jetzt mehr positiv?
Ja, also ich habe am Anfang war ich so, ja, wenn das alle machen, dann sollte ich das vielleicht auch machen. Ich war auch ganz lange nicht auf Facebook. Ich bin erst tatsächlich 2019 zu Instagram gekommen.
Oh, wow.
Also ich habe 2019 mein erstes Instagram-Profil erstellt im April. Genau heute vor, was haben wir, vor 3 Jahren, genau. Also ich mache das jetzt seit 3 Jahren. Und ja, also in den 3 Jahren hat sich viel verändert. Und auch die Art und Weise, wie ich spreche. Und ja, also es hat sich einfach viel verändert. Ich bin einfach wirklich selbstsichere geworden, ja. Und jetzt ist es so, dass ich positiver über Social Media denke, aber trotzdem mit einer ganz kritischen Komponente im Hinterkopf.
Mhm, okay. Und deine Themen, die du ja besprichst, sind ja so Yoga, Mental Health, Meditation, sowas, was du schon gesagt hast, was du auch im Podcast ansprichst. Und du hast ja auch gerade gesagt, dass man Social Media eben dann doch nicht komplett positiv sehen kann. Und ist dann deine Seite auf Instagram oder auch dein Podcast aber sozusagen so ein Weg, wo du deinen Followern zeigen möchtest, okay, es kann auch positiv sein, zum Beispiel wenn man einer Seite folgt, die gut für die mentale Gesundheit ist.
Ja, absolut. Also für mich ist es total wichtig, nur das zu machen, mit dem ich mich wohlfühle. Und es ist auch so eine Message, die ich ganz klar rausgeben will. Nichts zu machen, wo man sagt so, das bringt mich in eine krasse Unsicherheit. Also natürlich, da reden wir jetzt auch so von der Komfortzone. Aber auch hier, meine Message ist einfach, mach nichts, wo du sagst so, hey, ich würde hier mich selber, wie sagt man da, übergehen oder so. Also wirklich mit diesen kleinen Schritten, wie ich es auch gesagt habe vorher, ganz, ganz kleine Schritte und sich langsam ranzutasten. Und ich versuche schon auch darauf aufmerksam zu machen, dass das, was hier gesehen wird auf Instagram, nicht der Realität entspricht. Also wir alle immer nur Ausschnitte sehen von Leben von Menschen. Und mir ist es total wichtig, mich auch also verletzlich zu zeigen, in einem Rahmen, den ich immer noch angenehm finde. Weil das ist schon was ich sehr kritisch sehe. Du siehst so die perfekte Welt. Eigentlich liege ich nur auf der Hängematte und mache nichts und habe 1 Million Euro auf meinem Konto. Aber das ist nicht die Realität. Und ja, also ich versuche schon auch mit den Sachen, die ich mache, einfach auf die mentale Gesundheit deutlich auch hinzuweisen.
Allerdings möchte Luisa nicht nur zeigen, dass es auch Profile gibt, die ihre FollowerInnen positiv beeinflussen können. Eine große Regel, mit der sie sich selbst schützen will und gleichzeitig mehr Realität auf Social Media schafft, ist, dass im Urlaub nichts geteilt wird. Da ist ihr ihre Privatsphäre enorm wichtig. Also ist es schon sehr wichtig, dass du dir bewusst Pausen einlegst, wenn du wirklich merkst, okay, das geht jetzt nicht und da will ich dann auch nicht irgendwas vorspielen.
Ja, interessant wird's, wenn man schon so eine Sucht entwickelt, also dass man ohne diese App nicht mehr kann. Und da würde ich auch einfach mal so ein bisschen darauf hinweisen, sich selbst einfach mal zu beobachten, in welchen Situationen man diese App aufmacht. Ist es beim Warten auf den Bus, ist es in der Bahn oder ist es auch, wenn ich mit Freunden irgendwie zusammen essen gehe und meine, ich muss jetzt in Instagram rumhängen. Also das sind einfach so Sachen, wo man seinen eigenen Konsum, finde ich, ab und zu mal hinterfragen darf. Und dann vielleicht einfach immer mal abgleicht, entspricht es immer noch meinen Werten, so wie ich leben will, so wie ich als Mensch leben will. Genau.
Mhm. Ja. Also ich hatte auch schon ein paar Interviews mit ein paar NutzerInnen, die auch gesagt haben, dass sie sich extra Limits setzen mit Bildschirmzeit und so weiter, weil sie sonst nicht davon wegkommen. Brauchst du das auch oder kannst du das ganz einfach weglegen?
Es gibt Tage, wenn ich jetzt zur Zeit habe ich zum Beispiel einen Online-Kurs ins Leben gerufen, der ist am Montag online gekommen. Und da ist es natürlich so, dass ich in Phasen dann mehr Zeit in dieser App verbringe, dass ich drüber über den Kurs erzähle, Posts schreibe, Stories mache und so weiter. Aber ich habe auch so ein Limit, dass ich einfach weiß, okay, jetzt ist eine halbe Stunde um und dann kann ich gucken, okay, alles klar, Luisa, ich habe auch schon Phasen, da drücke ich es dann weg, Limit ignorieren, das geht ja auch. Oder wo ich dann merke, so, okay, jetzt reicht's, tschüss, jetzt lege ich es weg. Die Anleitung gibt einem ja keiner. Und das ist auch so wichtig. Instagram möchte, dass wir Zeit in dieser App verbringen. Und es ist ganz wichtig, das immer im Hinterkopf zu halten. Genau.
Und wenn wir jetzt nochmal auf die Perspektive von den Nutzern kommen mit Mental Health, dass man sich schon nicht vergleicht, die ganze Zeit nur was Perfektes sieht online. Was sind denn so deine Tipps, auf was man achten sollte, weil du dich ja auch beruflich sehr viel mit dem Thema Yoga, mentale Gesundheit beschäftigst?
Also ich finde, dass man mal darauf achten sollte, wie es einem geht, wenn man diese App aufmacht. Dass ich mal mich beobachte, wie es mir geht, wenn ich manche Menschen sehe in dieser App, wenn ich da so durchscroll. Und dann auch mal für sich selber zu entscheiden und sich zu fragen, will ich mich so fühlen? Und dann vielleicht auch einfach mal auf den Entfolgen-Button zu klicken, wenn mir eine Person in Social Media nicht gut tut. Also wenn ich merke, da passiert in mir ganz viel, das trifft Punkte in mir, die mich unangenehm fühlen lassen, die irgendwas in mir auslösen, und dann einfach zu gehen. Einfach zu sagen, hey, ich ziehe hier eine Grenze. Also das ist das Thema, Grenzen ziehen für sich selber, aber auch dann für die anderen. Einfach zu sagen, hey, hier ist meine Grenze, Grenze von Benutzungszeit, Grenze von ich folge dir oder ich folge dir nicht. Du hast immer die Wahl, wem du folgst. Du kannst auf den Entfolgen-Button klicken. Ja, oder du stellst, wenn du sagst, irgendwie, das ist jemand, der, manchmal hat man ja auch sowas, wo ich sage, okay, ich bin da mit der Person irgendwie befreundet oder man kennt sich irgendwie, aber irgendwie will ich jetzt auch nicht entfolgen, weil es irgendwie so unangenehm ist. Dann gibt es ja auch dieses, dass man das Konto stumm schalten kann, dass es nicht angezeigt wird. Also du kannst immer deine App für dich so gestalten und du darfst dich gut fühlen, wenn du in dieser App drin bist und nicht, dass du dich schlecht fühlst. Also das ist ganz, ganz wichtig, ja.
Apropos schlecht fühlen, wenn wir jetzt nochmal auf die Perspektive von dir als Content-Creatorin gehen. Eigentlich soll dein Profil ja auch so eine Safe Space sein. Hast du aber auch schon mal so Hate bekommen für deine Inhalte?
Ja, ich habe wirklich mal Hate gekriegt. Also ich habe mal von einer Teilnehmerin, also nicht Teilnehmerin, was rede ich, von einer Followerin, das ist genauso dieses Thema, ich bin jemand entfolgt. Mhm. Und ich hatte einfach keinen Bock mehr auf den Content. Ich habe einfach gedacht, ja, okay, ich scroll mal durch und so ein bisschen ausmisten. Und dann habe ich so eine Nachricht bekommen, also wirklich so eine 20-Zentimeter-Nachricht, was ich mir jetzt dabei denke, ihr zu entfolgen. Und das wäre ja irgendwie, also sie hat gedacht, die Yoga-Welt wäre ehrlich und das, was ich hier mache, wäre überhaupt nicht ehrlich. Und dann war ich auch so, ich habe nicht mal zurückgeschrieben, weil es mir einfach zu blöd war. Ich hatte keine Lust. Mhm. Ich wollte mich gar nicht oft darauf einlassen. Und dann kam 2 Tage später nochmal eine Nachricht. Ja, danke für die Bestätigung meiner Annahme. Und dann dachte ich mir auch so, hey, geh einfach. Also es ist okay, danke. Aber ich das brauche ich nicht. Wenn jemand mich da anstresst, dann soll die oder der das gerne machen. Aber ich ignoriere das dann gekonnt. Dann wird halt blockiert oder ist einfach gelöscht. Ich habe einfach keinen Bock, mich da irgendwie mit sowas auseinanderzusetzen. Ja.
Also das beeinflusst dich jetzt auch gar nicht oder so?
Nee.
Okay.
Nee, also natürlich, ich hatte, glaube mal, irgendwie mal einen blöden Kommentar oder irgendwie unter was glaube die Person einfach nicht verstanden hat, was ich damit gemeint habe, da, keine Ahnung. Und auch da bleibe ich einfach freundlich und erkläre dann der Person, guck mal, so und so habe ich den Post gemeint und wenn sie da noch mehr Austausch braucht, darf sie mir gerne auch eine private Nachricht schicken. Und dann war es aber auch gut. Aber ich glaube schon, also wenn man so einen Shitstorm abbekommt, wie es jetzt ja gerade im Netz Thema K.O.-Tropfen, hast du bestimmt mitbekommen, abgeht, also das ist schon, ja, krass. Also es ist schon krass und ich möchte sowas nicht haben. Also da schon heftig. Also ich möchte es nicht haben, aber wenn es kommt, dann muss man auch damit umgehen lernen.
Kurze Info, da Luisa ja gerade das Thema K.O.-Tropfen erwähnt hat. Sie redet von der Schauspielerin und Influencerin Joyce Ilk, denn sie hatte am Ostersonntag ein Foto mit Luke Mockridge bei Instagram veröffentlicht und für die Beschreibung unter dem Post "Hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich habe nur ein paar K.O.-Tropfen bekommen" hatte sie viel negative Kritik, insbesondere von Opfern von Vergewaltigung, erhalten. Hast du schon immer so gedacht oder war das am Anfang von deiner Social-Media-Zeit, glaubst du, dass das dich mehr getroffen hätte?
Ja, auf jeden Fall. Aber das hat damit auch zu tun gehabt, dass ich gar noch nicht so selbstsicher war, wie ich es auch jetzt bin. Also Selbstsicherheit ist auch ein Thema, das kommt mit der Zeit, wenn man sich mit sich selber beschäftigt, wenn man sich mit sich selber auseinandersetzt und auch mit dem, was man da macht in dieser App zum Beispiel. Ja, also am Anfang hatte ich auch ganz oft Angst, was die Leute von mir denken, als ich dann angefangen habe, so in die Kamera zu sprechen, wo ich, ja, also das habe ich, das weiß ich immer noch. Und ich habe auch ganz leise immer gesprochen und sehr monoton. Aber das ist okay und das gehört auch mit dazu. Also ja, aber damals wäre ich nicht so damit umgegangen wie jetzt. Also es braucht ein bisschen, ja, bei mir zumindest.
Okay, ja, nee, macht total Sinn.
Ja.
Also für dich ist diese Balance generell halt wichtig. Okay, Social Media kann man positiv nutzen, wenn man weiß wie, aber es kann auch ins Schlechte reinziehen, wenn man, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel noch nicht so selbstsicher ist.
Ja, total. Und also ich würde einfach wirklich jedem empfehlen, sich wirklich gut zu überlegen, ob man das möchte, ja, ob man das auch kann von der Kapazität, die man hat, weil es braucht einfach auch viel Zeit. Und bei mir ist es ja so, ich bin eher, wie sagt man, Content Creatorin als Konsumentin. Also ich konsumiere die App nicht so viel. Also natürlich habe ich auch Profile, denen ich gerne folge und wo ich auch kommentiere. Aber bei mir ist es wirklich eher das Erstellen von Content. Und ich finde, das sind nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Weil wenn ich nehme jetzt mal so mein Handy in die Hand und irgendwie 3 Stunden nur mit dem Daumen nach oben, das ist auch was anderes, als wenn ich da also mit den Leuten mich austausche, in der Community Fragen beantworte. Also da hat man nochmals so eine andere Rolle einfach. Und gerade als Konsumentin, wenn man ausschließlich konsumiert die App, würde ich mir einfach überlegen, will ich das wirklich? Ist es wirklich wichtig? Also ist es mir wichtig genug, meine Lebenszeit in anderen Leben auch zu verbringen? Oder natürlich auch je nachdem, wenn ich irgendwelchen Profilen folge, die mir helfen, vegane Ernährung, Gesundheit, Yoga, was auch immer, kann ich da wirklich auch Nutzen draus für mich ziehen oder ist es eigentlich nur ein Overload von Informationen für mich? Ja.
Ja, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Abschlusswort. Mhm. Vielen Dank dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir konnten alle sehr viel von dir lernen. Und bis bald.
Danke, Theresa. Vielen, vielen Dank.
So, vielen Dank, Luise, dir nochmal für dieses tolle Gespräch. Und danke dir fürs Zuhören. Schon interessant, was für einen Unterschied Social Media machen kann, wenn man das eben aus der Perspektive eines Berufs sieht.
Spannende Einblicke in das Leben der Content-Creatorin Luisa. Sie hat uns gezeigt, wie sich Social Media als Job auf ihre Psyche auswirkt. Ihr Weg war nicht so unbeschwert, wie man es auf den ersten Blick vielleicht meint. Von Akzeptanz, Transformation und der Suche nach dem Selbst handelt unser nächster Song. Viel Spaß beim Hören. Hier kommt The Other Side of Paradise von Glass Animal.
Hello. on a day, but I feel like we're closer. What's up, what's up? It's your boy Tim Foyle Pat. We are here in London. It's a stakeout, baby. Right behind me, Universal Records. We got coke, we got pineapples, we got spy cameras. We're gonna find the secret, trust me. Turns out I'm allergic to pineapple. Pretty bad, actually. Here's a little secret for you. Stakeouts are boring. They suck.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
There are so many rules written by I don't know who. All I know is they were written long ago. When all the ships arrived on board another life, they call it history, but it doesn't mean that we agree. On the map, they drew so many squares, but I see them nowhere. All I see are my people around me. Maybe it's time to leave, 'cause I don't know how we would still be here 100 years from now. Everybody knows that people always cross the border. Then why do we stay here and wait till we go down? 'Cause everybody knows that tomorrow we could drown in the water. Before we disappear, we move till we have found a story that's yet to be told. Ah.
so many roads. You can walk till they are closed. All I want is to see what lies beyond. So come with me and dive into another life and write history for you and me on the map. They drew so many lines, and I don't know why anyone should still listen to these rules. I think it's time to leave and find another road, 'cause I'm sure there's a story that is yet to be told. Everybody knows that people always cross the border. Then why do we stay here and wait till we go down? 'Cause everybody knows that tomorrow we could drown in the water. Before we disappear, we move till we have found. When everybody knows always cross the border, then why do we stay here and wait till we go down? 'Cause everybody knows that tomorrow we could drown in the water. Before we disappear, we move till we have found a story that is yet to be told.
Schon sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Das war Neuronales Wirrwarr von Theresa Rasch, ein Mental Health Podcast, der im Rahmen ihrer Bachelorarbeit im Studienfach Medienwissenschaft entstanden ist. Host war Theresa Rasch. Interviewt wurden Computational Science and Engineering Student Leonard Döring, Biologiestudent Ricardo Salzer-Witzel, Kunstgeschichtsstudent Wieland Lemmerts, Pharmaceutical Science and Technology Student Claudio Sena Graf sowie die Yoga-Lehrerin und Content-Creatorin Luisa Dumhan. An der Produktion beteiligt war außerdem mit Ton und Technik Klaus Klein. An den Reglern saß heute Robin Glücker, Redaktion Ulrich Hägele. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schaut doch gerne auf unserer Homepage vorbei, mikro-europa.de. Oder zum Nachhören in der Mediathek der Tübinger Universitätsbibliothek. Am Mikrofon saß Anna-Sophie Pech. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal hier auf der Wüstenwelle 96.6 mit Campusfunk Radio Mikro Europa. Que eu quero passar, pois o samba deixa animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba com